Ja, wir wollen ja noch ein bisschen weiterreden mit Ihnen und um ehrlich zu sein, auch nicht nur mit Ihnen. Wir haben ja noch drei ganz neue, frische Referenten, die ich jetzt auch auf die Bühne bitten möchte. Als erstes Herrn Dr. Wolfgang Renneberg, nämlich der ehemalige Abteilungsleiter für Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium. Das heißt, er war der fachliche Chef der deutschen Atomaufsicht. Und außerdem Professor für Sicherheits- und Risikowissenschaften an der Universität Wien für Boden, also Universität für Bodenkultur in Wien. Sie setzen sich da? Perfekt. Dann möchte ich auf die Bühne bitten Frau Dr. Eva Stegen, Energiereferentin bei der EWS. Dann Herrn Harald Lotis, Bürgermeister der Gemeinde Ballingen am Kaiserstuhl. Und Herrn Simon möchte ich bitte auch noch mal auf die Bühne bitten. Genau, und es ist ja eine offene Diskussion, also ihr seid willkommen, um aufeinander zu reagieren und auch Fragen zu stellen. Ich kann mir vorstellen, von den unterschiedlichen Perspektiven gibt es die vielleicht. Ich möchte jetzt aber zuerst nochmal zurück, weil wir haben ja sehr viel gehört über die Gefahren, die von den Atomkraftwerken ausgehen und was passiert, wenn es einen großen Unfall gibt und wie der Katastrophenschutz organisiert ist. Aber dann fragt man sich doch, ist es wirklich so schlimm? Ich meine, kommt es jemals zu irgendeinem Unfall? Frau Dr. Stegen, ich möchte Sie fragen, sind diese Schweizer AKW nicht einfach sicher und reden wir über sehr unwahrscheinliche Fälle? Wieso sind wir eigentlich hier? Ja, bitte das Mikro benutzen.
Ja, die Sache von Wahrscheinlichkeiten. Fukushima, eine der drei Reaktoren, hat wenige Tage, bevor er hochgegangen ist, von der japanischen Atomaufsicht eine Laufzeitverlängerung bekommen, weil die gesagt haben, das ist sicher, da passiert nichts. Und so könnten wir uns jetzt auch mit Blick in die Schweiz zurücklehnen und sagen, da passiert nichts. Es gibt aber einige sehr alarmierende Hinweise. Also zum Beispiel 2016 hat es einen riesen Furore gemacht, als der WDR und die Süddeutsche Zeitung aufgedeckt haben, dass mehrere europäische Reaktoren das Notkühlwasser vorgewärmt haben. Ich will es ein bisschen erklären, aber kurz zusammengefasst, es ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Reaktorstahl im Herzstück des Reaktors, also das Herzstück des Reaktors, nicht mehr auslegungsgemäße Elastizität hat. Das heißt, wenn das Notkühlwasser, wenn schnell gekühlt werden muss, dann knallt auf die 300 Grad heiße Reaktorwand ein Riesenbolus von sehr, sehr kaltem Wasser. Und wer schon mal in heißes Spülwasser ein sprödes Glas reingelegt hat, weiß, was dann passiert. Der Reaktorstahl reagiert dann wie Glas. Und wenn der bricht und der Reaktorkern trocken fällt, dann gibt es eine Kernschmelze. Das kann also passieren. Und das ist seit 2016 bekannt. Und bei Betzno 1 ist dieses Phänomen auch. Und bei Betzno 1 wird das Notkühlwasser auf 30 Grad vorgewärmt. Und Sie haben damals gesagt, das ist ein Unding. Manfred Mertens, Ihr Kollege, hat das gesagt. Alle haben drauf geschaut und haben gesagt, dieser Reaktor ist eigentlich nicht mehr auslegungsmäßig. Fährt der und trotzdem läuft er weiter. Und Gösgen ist ein weiteres Beispiel. Das kennt hier wahrscheinlich keiner. Und Herr Gleisner, Sie haben es gesagt, Sie sind noch nicht mal zuständig für einen eventuellen Katastrophenfall. Und Gösgen steht seit Mai still wegen einem Sicherheitsdefizit im Kühlkreislauf und das dauert bis nächsten Februar. Ganz kurz zu erklären, die Rückschlagklappen sind nicht gedämpft, das heißt, Sie kennen das vielleicht aus der Hausinstallation, Sie drehen den Wasserhahn kurz auf und da gibt es einen Rückschlag und es gibt einen Knall in der Wand. Sowas kann in großen Rohrsystemen passieren. Das ist 1998 in New York in einer Wasserleitung unter der Fifth Avenue passiert. Innerhalb kürzester Zeit war die Straße unterspült, ein Riesenschaden. Wenn man sich jetzt vorstellt, das läuft im Kühlkreis von einem AKW, dann haben wir hier ein Riesenproblem und dann müssten wir alle sehr schnell sein. Also das sind nur zwei Beispiele, die Kette ist endlos.
Herr Renneberg, Wir, als Sie noch bei der Atomaufsicht gearbeitet haben, da hatten Sie natürlich, also hoffe ich, einen guten Austausch mit den Schweizer Kollegen. Haben Sie über solche Defizite erfahren? Wurden Sie da aktiv informiert? War das Ihnen bekannt? Was für gibt es denn sonst noch? Sind Sie der gleichen Meinung wie Frau Stegen, dass die sehr gefährlich sind?
Ja, vielleicht gleich mal auf die erste Frage einzugehen. Es gab eine Deutsch-Schweizer Kommission, in der die Experten des Bundesumweltministeriums zusammengearbeitet haben mit den Kollegen vom ENSI. Und dort wurden standardmäßig in regulären Sitzungen auch die Sicherheitsprobleme angesprochen. Und dadurch hat natürlich auch das Bundesumweltministerium einen gewissen Überblick bekommen. Insbesondere auch mein Kollege Dieter Mayer. Ja, Dieter Mayer hat danach, als er nicht mehr im Umweltministerium, Bundesumweltministerium gearbeitet hat, eine Studie gemacht zu den Schweizer Kernkraftwerken und hat dort ganz wesentliche Defizite festgestellt. Man kann zusammenfassend sagen, dass die Schweizer Kernkraftwerke grundlegende Sicherheitsanforderungen, die eigentlich heute Standard sein müssten bei Kernkraftwerken, nicht erfüllt. Das zieht sich, ja, wenn Sie den Reaktordruckbehälter angesprochen haben, ja, dann ist der Reaktordruckbehälter nur ein Teil des Problems. Ja. Aus dem Reaktordruckbehälter führen Leitungen heraus. Diese Leitungen sind beispielsweise, die müssten dauernd geprüft werden, ja, auf Versprödung, auf Materialermüdung. Und dazu muss man bestimmte Messgeräte auch dort platzieren können. Nur das ist teilweise so eng, dass man die gar nicht prüfen kann. Ja. Das ist einfach ein Konzeptmangel, ein Konstruktionsmangel. Darüber hinaus werden heute oder schon damals, also das war schon in den 80er Jahren, wurde die Forderung aufgestellt, dass die Materialien basissicher sein müssen. Das heißt, die müssen bereits bei der Herstellung, ja, müssen die geprüft werden. Also die müssen vom Schweißen der Rohrleitung hin geprüft werden. Da muss dann auch der Gutachter dabei sein, Protokolle machen, damit dann sicher ist, dass die notwendige Qualität der Rohrleitung auch gewährleistet ist. Das gab es damals bei den Schweizer Kernkraftwerken noch nicht. Ich könnte jetzt ganz, ganz viel aufzählen. Ja? Ich glaube, die Zeit habe ich nicht. Ich würde es gerne tun. Ja? Ich würde es gerne tun. Also auf Nachfragen kann ich auch noch andere Dinge ansprechen, wie die Erdbebensicherheit, die beispielsweise in den, ja, die ist nicht gewährleistet. Die haben selber eine Studie gemacht, die Schweizer, und haben festgestellt, die Kernkraftwerke sind einfach nicht nach dem, was wir erwarten müssen an Erdbebenbelastungen, danach sind die nicht ausgelegt. Das halten die eben nicht aus, ja, das, was dann passieren kann. Ja, gut, vielleicht noch etwas, ein Punkt zur Atomaufsicht, ja, die spielt ja auch eine große Rolle im Rahmen der Sicherheit.
Ich wollte Sie ja gerade fragen, wie kann es denn sein? In der Schweiz gibt es doch auch eine Atomaufsicht.
Genau. Ich meine, wie... Die Schweizer Atomaufsicht arbeitet auf einer anderen rechtlichen Grundlage, als wir das in Deutschland gemacht haben. Mhm. In Deutschland war der Maßstab für die Vorsorge, die Sicherheitsvorsorge, der Stand von Wissenschaft und Technik. Also alle Risiken, die nach Stand von Wissenschaft und Technik erkannt werden, denen musste begegnet werden und die nach Stand von Wissenschaft und Technik standardmäßigen Sicherheitsvorkehrungen mussten auch implementiert sein. Mhm. In der Schweiz ist es anders. In der Schweiz ist der Nachrüstungsmaßstab der Stand der Nachrüstungstechnik. Der Stand der Nachrüstungstechnik heißt einfach, was kann ich machen? Ja? Was kann ich in der Anlage machen? Was geht noch? Ja? Und alles muss angemessen sein in Bezug auf den Betrieb der Anlage. Das ist ein ganz anderer Maßstab. Insofern, wenn man in der Schweiz sagt, die Anlagen werden so lange betrieben, wie sie sicher sind, ja, dann heißt das, okay, ja. Was ist das für eine Sicherheit? Was ist das für eine Sicherheit? Und das ist also sehr stark in Frage zu stellen.
Danke. Okay. Ich möchte, gut, also wir wissen, es ist tatsächlich eine gefährliche Situation, es könnte was passieren. Wir haben jetzt von Ihnen als Mittelbehörde, gell, haben Sie sich umschrieben, gehört, was Sie machen. Ich möchte jetzt mal ein Niveau tiefer gehen, Herr Lotis, und Sie fragen. Sie sind Bürgermeister der Gemeinde Ballingen am Kaiserstuhl. Wie vorbereitet ist denn Ihre Gemeinde und inwiefern war diese Thematik überhaupt ein Thema für Sie, bevor Sie die Studie natürlich gelesen haben und auch für andere Kollegen, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen in der Gegend?
Ja, uns als Kommune geht es natürlich wie dem Herrn Gleisner. Wir stehen vor einer riesigen Menge von möglichen Gefahren und wir versuchen uns aufzustellen, hier diese Gefahren möglichst gut abzuwehren, also unsere Bevölkerung davor zu schützen. Also wir als Gemeinde Baling befinden uns gerade im Prozess, diesen Plan auch neu aufzustellen, Maßnahmen zu definieren, den Stab zu definieren, auch unser Haus, müssen wir Kleinigkeiten entsprechend auszurüsten. Wir haben jetzt gerade aktuell ein Notstromaggregat ans Rathaus bekommen, weil was nutzt der Krisenstab, wenn nachher kein Strom da ist? Ja, das sind da einfach so Themen. Und ich glaube, da sollten wir uns als Kommunen vielleicht regelmäßiger und öfter damit beschäftigen, als das so im Normalfall getan wird. Also wir haben natürlich jetzt keinen Maßnahmenplan für Unfälle in Atomkraftwerken, sondern für ganz allgemein, für Katastrophenfälle. Das ist natürlich ein Katastrophenfall und nach dem, was ich jetzt heute gehört habe, ich sage es mal, entspannter bin ich jetzt nicht, gebe ich zu, auch jetzt das, was Sie jetzt gesagt haben. Und ich erinnere mich an die Frage, als wir in der Landespressekonferenz waren und die Studie dort vorgestellt haben, da war ich auch dabei als Vorstandsmitglied von TRAS, war auch die Frage der Pressevertreter, muss man sich da so drum kümmern, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das? Ich habe damals schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist halt wie sie ist, wahrscheinlich sehr klein, aber nehmen wir an, diese kleine Wahrscheinlichkeit tritt heute ein, müssen wir einfach reagieren können. Und es ist so, dass die Bevölkerung, egal in welcher Gemeinde sie denn so wohnt, die kommt halt zu den Kommunen, die kommt zu den Stellen, die sie kennt, die kommt zur Feuerwehr, die kommt aufs Rathaus, das ist auch das Regierungspräsidium erstmal ein bisschen weiter weg, die gucken, was da ist und wir sind gerade dabei, das einfach neu aufzustellen. Unser Landkreis hat angefragt, gerade für die Ausgabe der Jodtabletten nach Ausgabestellen. Da werden wir war auch eine gute Idee, die Wahllokale nehmen, die sind barrierefrei, die sind gut, sind bekannt, sind gut erreichbar und auch das werden wir jetzt im Prozess unseres Katastrophenschutzplans auch nochmal beüben. Das war jetzt gerade, man sucht ja immer Szenarien, die man da auch gut verwenden kann. Dass dieser Ablauf dann auch entsprechend so stimmt, dass es zumindest mal geübt ist. Ne? Da gebe ich Ihnen, Herr Gleisner, recht, nur was man mal geübt hat, wenn es vielleicht nicht so ist, funktioniert dann auch, wenn es dann auch mal eintritt. Und die Übung ist ja nie umsonst, es können ja auch andere Katastrophenfälle eintreten und andere Schadenssituationen, wo wir handeln müssen. Also schlussendlich Fazit, man sollte Gefahren in dieser Sache nicht unterschätzen und ich finde diese so gar nicht und wenn ich jetzt das so für mich, ich bin ja kein Fachmann, was Strahlenschutztechnik angeht oder so angeht, kann ich nur sagen, der beste Schutz wäre wirklich diese alten Meiler abzuschalten, Punkt. Denn wir müssen uns, wir haben ja vorher schon geredet, es ist einfach so, egal wie wir uns auf Katastrophen vorbereiten, wir werden nie 100% Sicherheit schaffen können. Da kann der Herr Gleisner, da kann ich, können uns Wochen, Jahre lang damit beschäftigen. Das wird nicht funktionieren. Da ist dann einfach, spielt die Zeit eine Rolle, das werden wir nicht schaffen. Das ist das Thema. Und deswegen können wir nur sagen, also der einzige sichere Weg ist die Abschaltung dieser Anlagen gegen diese Gefahr. Ja, das ist in anderen Gefahren genauso. Starkregen ist auch immer die Meinung, da kann man alles schützen, kann man nicht. Ja, es wird auch da nicht funktionieren. Keine Katastrophe kann man komplett so regeln, dass nichts passiert. Und deswegen sage ich einfach so, wenn wir jetzt hier sind, die AKWs in der Schweiz abschalten, ist das Einzige, was wirklich 100% uns vor einem Unfall hier schützt.
Dankeschön. Ich würde gerne einen Satz dazu ergänzen, weil ich den mitgebracht habe, ein Zitat vom Betreiber von Gösgen, der nämlich sagt, da kann ein Rohrbruch für die kommenden Jahrzehnte nahezu ausgeschlossen werden. Ich übersetze das, er kann nicht ausgeschlossen werden.
Dankeschön. Ich möchte nochmal rüber zu Sie, Herr Renneberg. Ich bin nämlich neugierig, ich weiß, Sie waren nicht hauptzuständig für Notfall- und Katastrophenschutzplanung, aber trotzdem, inwiefern in diesem Austausch, den Sie hatten mit den Schweizer Behörden, war das ein Thema? Haben die Schweiz darüber nachgedacht und haben die da versucht, Deutschland zu involvieren vielleicht auch? Und wenn wir so einen großen Unfall haben, was ist Ihrer Meinung nach, was kann man vom Katastrophenschutz überhaupt erwarten?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz grundlegende Frage. Ja. Also ich habe eben gelesen, Aufgabe des Katastrophenschutzes ist es, Schäden zu verhindern. Ja. Wenn man es realistisch betrachtet, kommt der Katastrophenschutz ja erst zum Zuge, wenn die Katastrophe eingetreten ist. Ja? Das heißt, wir können davon ausgehen, Schäden gibt es. Und im Wesentlichen kann der Katastrophenschutz, wenn man es realistisch sieht, Schäden mindern. Ja, er kann Schäden mindern. Und insofern ist es ja auch gut, dass jetzt hier so ein direkter Austausch ist, ja, die Informationswege kurz sind. Im Bundesumweltministerium war ich selber, haben wir auch Übungen gemacht. Dort werden Empfehlungen erarbeitet, ja, was jetzt die richtige Maßnahme für ein bestimmtes Kernkraftwerk oder für eine bestimmte Lage ist. Und von daher weiß ich, wie hektisch sowas zugehen kann, ja, und mit welchen Fehlern man dann auch konfrontiert ist. Und wenn ich mir vorstelle, ja, in Freiburg hören die Bürger, in der Schweiz ist was passiert, ja, dann sind die Straßen dicht, ja, dann sind die Straßen dicht, dann kommt keiner mehr voran. Ich stand heute im Stau und habe eine Stunde länger gebraucht, hier vom Schwarzwald bis nach Freiburg, aber dann geht dann wahrscheinlich nichts mehr, ja. Mit diesen ganzen Lagen muss man rechnen, deswegen auf der einen Seite super, dass es diesen Katastrophenschutz gibt und dass er gut organisiert ist, auf der anderen Seite darf man nicht erwarten, dass der Katastrophenschutz sozusagen die Situation wieder in den Griff kriegt, die in Gösgen oder sonst wo ja letztlich verursacht wurde. Ja, das ist nicht möglich, sollten wir nicht daran glauben.
Ich glaube, Sie wollen reagieren, Herr Gleisner?
Ich kann dem nur beipflichten.
Ich kann den Ausführungen nur beipflichten. Also das ist auch nie der Anspruch von uns, dass wir die Katastrophe beseitigen, sondern unser Ziel ist es, das Schadensausmaß zu minimieren und so gering wie möglich zu halten. So, und dann haben wir genug zu tun. Also, und das ist einfach die Botschaft, wie es der Herr Otis aussagt. Und das ist uns auch wirklich wichtig. Wir sind nach Kräften bemüht. Und gerade dieses Ehrenamt, wie ich es erwähnt habe, ohne das tatsächlich gar nichts ginge, also das muss man sich ja noch vorstellen, 99% der Kräfte in der operativen Bereich sind ehrenamtlich tätig, in den Feuerwehren auf kommunaler Ebene, bei den Hilfsorganisationen, in Kreisaufsichtsbüro und so weiter und so fort. Unser Ziel ist es, den Menschen dann zu helfen nach Kräften, wie wir sie haben. Aber die klare Botschaft ist auch, es kann niemand in der Vollkasko-Mentalität erwarten, dass ihm alles zur Verfügung steht in einer solchen Lage, dass ihm nur und ausschließlich ihm geholfen wird. Denn das stellen wir, und das sei vielleicht nur als Nachsatz oder Nebensatz erlaubt, das stellen wir in der alltäglichen Gefahrenabwehr schon fest. Also wenn wir heutzutage sehen, für was Feuerwehren gerufen werden, dann sind wir natürlich, der oberste Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Balingen stimmt mir zu, dann sind wir weit davon weg, dass wir von einer Mündigkeit der Bürger sprechen. Wenn wir sehen, für was der Rettungsdienst gerufen wird, das sind Themenstellungen, die haben vor 15, vor 20 Jahren uns noch gar nicht betroffen. Die Ressourcen können gar nicht so schnell anwachsen, wie das Anspruchsdenken der Bevölkerung. Und deswegen müssen wir, und das ist unsere Mission, und ich sehe da auch ein bisschen Lebensaufgabe und tatsächlich auch mehr Berufung als Beruf drin, wir müssen hier sensibilisieren. Wir müssen den Leuten in den Krisenzeiten sagen, ihr habt in erster Linie für euch selber Verantwortung. Immer unter dem Duktus, es gibt Personenkreise, die können das nicht tun. Und denen muss unsere Aufmerksamkeit gerichtet werden, weil die können sich ja nicht selber helfen. Das haben wir auf dem Schirm. Aber die Allgemeinheit, die große Allgemeinheit, ist Gott sei Dank in Deutschland selbsthilfefähig, auch wenn sie es oft nicht weiß. Und da müssen wir wieder hinkommen. Nur so kann es funktionieren. Danke.
Ich möchte doch mal zurück zur Frage, inwiefern das ein Thema ist im Austausch mit den Schweizer Behörden überhaupt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht da was dazu sagen kann. Wie war das in Ihrer Zeit?
Ja, zum Katastrophenschutz gab es nicht so einen intensiven Austausch, wie es jetzt jedenfalls auf der Bundesebene, wie es zu den Sicherheitsfragen gab. Mhm. Das ist eher das ist eher bei den Ländern passiert. Deswegen bin ich da wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner.
Also da folgen wir tatsächlich einem Schweizer Grundsatz, und ich mag jetzt auch eine Lanze für die Schweiz brechen, es gibt auch viele gute Dinge aus der Schweiz. Und die Schweiz hat diesen Grundsatz für den Katastrophenschutz KKK, in Krisenköpfe und deren Kompetenzen kennen. Und das haben wir uns auf deutscher Seite sehr schnell so eingemacht, wir kennen die Leute dort. Wir kennen sie aus persönlichen Begegnungen, wir kennen sie von Übungen, wir kennen sie von Übungsvorbereitungen, von Nachbesprechungen. Wenn der Feuerwehrinspektor oder aus dem Kanton jemand anruft und sagt, Wir haben das, wir haben da internationale Meldewege, sogenannte Trinat-Meldung, das läuft alles standardisiert. Es gibt einen flankierenden Anruf und der sagt, du, pass auf, wir haben gemeldet, da ist dreimal nichts. Dann weiß ich, das ist so. Wenn der sagt zu mir, wir haben jetzt richtig einen großen Ofen, schick, was du kannst, dann weiß ich das auch einzuschätzen. Und so glaube ich, dass das ein großes Pfund ist, mit dem wir arbeiten können. Wir kennen die Leute aus den Friedenszeiten und wir können in Krisen und in erstreckten Katastrophen uns gegenseitig aufeinander verlassen. Und das ist sehr wichtig und das muss man an dieser Stelle dann schon auch sagen.
Dankeschön. Frau Stegner, ich möchte noch ein bisschen weiter auf dieses Thema. In Deutschland hat es einen Atomausstieg gegeben, in der Schweiz geht die politische Diskussion gerade ein bisschen in die andere Richtung. Inwiefern wird denn da Deutschland eigentlich mit einbezogen in diesen Sachen, diesen Fragen?
Ja, das ist eine lustige Frage, weil die Schweiz hat genauso wie Deutschland oder alle Nachbarländer der Schweiz die ESPO-Konvention ratifiziert. Das heißt, sie sind an diese Konvention gebunden. Und das bedeutet, wenn eine Maßnahme ergriffen wird, die die Umwelt, die Gesundheit der Nachbarn betrifft, dann haben die Nachbarn ein Mitspracherecht nach dieser Konvention. Und wenn jetzt die Schweiz einfach sagt, es ist überhaupt gar keine Änderung, wenn wir jeden Tag die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen und ohne Enddatum, dann ist das problematisch, weil dann ist das so ein bisschen eine Trickserei, um die ESPO-Konvention zu umgehen. Die Internationale Atomenergiebehörde hat zur Bauzeit der großen, als die Reaktorflotten überall aufgebaut wurde, haben sie festgelegt, das ist für eine Betriebszeit von 40 Jahren ausgelegt. Der jüngste Schweizer Reaktor hat auch dieses Alter gerade überschritten. Und man kann jetzt natürlich hingehen und sagen, gestern lief er noch, warum sollte er heute nicht funktionieren? Wir lassen einfach laufen, bis gut ist. Wenn ich das so ein bisschen vergleiche, wenn ich in Deutschland ein Auto fahre und der TÜV ist abgelaufen und ich fahre damit in die Schweiz und gefährde damit Schweizer, kann ich das tun, weil da kann ich nicht belangt werden. Und ich kann sagen, gestern lief der Wagen noch, dann läuft er heute auch noch, dann läuft er nächste Woche, nächstes Jahr, die nächsten Jahrzehnte. Das heißt, da mogelt sich die Schweiz so ein bisschen an ihrer Verantwortung vorbei. Und das ist meines Erachtens nicht in Ordnung. Und die deutsche Bevölkerung oder die komplette Bevölkerung in der Umgebung wird einem Risiko ausgesetzt. Und wir haben gerade gehört, was das für ein Riesenaufwand ist, Katastrophenschutzpläne so vorzubereiten, dass es eventuell gemäßigt ausfällt. Finde ich nicht sauber, dass die Schweiz quasi den Nachbarn aufs Auge drückt. Seht zu, wie er damit klarkommt, wenn es nicht gut geht. Unsere Gesetze erlauben das.
Herr Simon, ich möchte nur zu Ihnen...
Kann ich dazu kurz ergänzen? Ja. Also bei den Genehmigungen ist ja so, keiner kann eine atomrechtliche Genehmigung erteilen und für 50 Jahre in der Genehmigung ja, sozusagen voraus die Legitimation erteilen, diese 50 Jahre ist das Kernkraftwerk sicher. Ja. Mhm. Die Reichweite der Genehmigungsüberprüfung geht eben maximal diese 30 bis 40 Jahre. Und was man eigentlich fordern müsste dann, ja, das geht genau in Ihre Richtung, ist, dass wenn ein Land Kernkraftwerke über diesen Zeitraum weiter betreiben will, dass dann eine Weiterbetriebsgenehmigung erforderlich ist, weil die Anlage sich so verändert hat, dass es wesentliche Änderungen sind. Nach deutschem Gesetz müssten bei wesentlicher Änderung Genehmigungen erfolgen. Wenn das aber der Fall wäre, wenn man das machen würde, dann würde das sofort unter die ESPO-Konvention fallen. Ja, dann müsste man sofort internationale Beteiligungsverfahren haben. Und das will man natürlich nicht. Und das ist natürlich ein Grund dafür, ja, dass solche Weiterbetriebsgenehmigungen nicht erteilt werden, sondern dass alles von der Aufsicht sozusagen weiter unter der Hand gemacht wird.
Ja, man müsste ja vor allen Dingen einfordern, müsste man dann in einem solchen Fall ja auch mal transparent auf den Tisch legen, welchem Zustand diese Anlage ist. Daran mangelt es ja auch schon. Also vielleicht hatten Sie als im Bundesumweltministerium da sozusagen andere Informationswege, aber was wir hören sozusagen sowohl von den Schweizer Kollegen als auch was wir selber natürlich mitgekriegt haben, ist, dass ja bestimmte Dokumente, die in Deutschland zum Beispiel problemlos entweder einfach im Internet abrufbar sind oder man kann sie über das Umweltinformationsgesetz anfordern, dass da in der Schweiz, da sagen die, da kommt ihr nicht ran. Also es gibt keine, die periodischen Sicherheitsüberprüfungen zum Beispiel, die sind nicht zugänglich. Es gibt, die Schweizer Atomaufsicht selber hat ja, da sind wir bei der Studie auch drauf gestoßen, hat natürlich auch Ausbreitungsrechnungen gemacht. Auch die Schweiz hat gemerkt nach Fukushima, dass ihr Szenario, was sie da hatte für Katastrophenschutzplanung, dass das Hanebüchen viel zu klein war. Und sie haben dann drei weitere Szenarien oben drüber gelegt. Also sie haben sozusagen ihr Szenario dreimal verzehnfacht, bis sie bei Fukushima waren. Und wir haben versucht, sie haben dafür Ausbreitungsrechnungen gemacht, das wissen wir auch, das ist irgendwo erwähnt worden. Und niemand kennt die. Die sind nicht publiziert, es gibt sie nicht. Selbst im Bundesumweltministerium haben wir nachgefragt, sind sie nicht bekannt. Die wissen, dass es die gibt, aber es gibt kein Dokument, wo man mal sehen könnte, weil dann müsste die Schweiz sich ja hinstellen und sagen, wir haben Anlagen, die so alt sind und da könnte das und das passieren. Und dann müsste sich der Diskussion und ja auch der Kritik dazu mal stellen. Das will sie aber nicht und deswegen verhindert sie auch diese Umweltverträglichkeitsprüfung. Wir haben jetzt gerade letzte Woche, ja, hat diese deutsch-schweizerische Atomkommission in Hamburg getagt und da hat man das so zwischen den Zeilen auch rausgehört, dass die Schweiz auch weiterhin nicht gewillt ist, da ein Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren zu machen. Und meiner nach hat die Bevölkerung auch hier in Deutschland ein Anrecht darauf zu erfahren, sozusagen, in welchem Zustand diese Anlagen sind. Und die Schweiz muss sich dem stellen. Und das ist umgekehrt ja auch wichtig für die Schweizer Bevölkerung selber. Also auch in der Schweiz gibt es ja gerade eine Debatte um Atomkraft, die da gerade wieder losgetreten wird. Und es ist natürlich einfacher oder, sage ich mal, bequem darüber zu diskutieren, wenn man über die Gefahren nicht diskutiert. Und in dem Moment, wo sie einfach mal auf dem Tisch liegen würden, würde natürlich auch diese Debatte in der Schweiz unter Umständen eine andere Richtung nehmen. Und ich kann nur dafür plädieren, dass wir in Deutschland auf allen Ebenen versuchen, über die Politik Druck zu machen und es immer wieder gegenüber den Schweizer Vertretern anzusprechen, auf kommunaler, auf Landesebene, auf Bundesebene und es einzufordern, diese Information, damit irgendwann da auch mal was passiert.
Eine ganz kleine Ergänzung, weil ich diesen Satz von der Schweizer Atomaufsicht so wahnsinnig spannend fand, zu dem Sicherheitsproblem im Kühlkreislauf von Gösgen. Nämlich die Atomaufsicht sagt, im schlimmsten Fall könnte dadurch die Kühlung des Reaktors und damit die Beherrschung des Auslegungsstörfalls Brüche einer Speisewasserleitung in Frage gestellt sein. Das ist so ein winzig kleiner Krümel, der so andeutet, nee, ganz so toll wie das Image der Schweizer Uhren sind die AKW in der Schweiz offenbar nicht.
Darf ich vielleicht noch ein Stichwort hier in die Gruppe werfen? Sie können vielleicht noch was dazu sagen, auch und zur Position Deutschlands dazu. Blackout-Initiative. Frau Stegen, vielleicht wollen Sie sagen, weil wir reden jetzt die ganze Zeit über die bestehenden AKW, aber das ist ja nicht das Ende, gell?
Nein, das ist nicht das Ende vom Lied. Und die Blackout-Initiative, das ist eine sehr spannende Melange von einer, die Schweizer Presse nennt sie die Atomfamilie, die beiden Senioren, Herr und Frau Ergerter, sind seit Menschengedenken pro Atom aktiv und waren in der Atomwirtschaft als Pressesprecherin und als Ingenieur beschäftigt. Die haben zwei Söhne und der eine war mal ein Interimsmilliardär und macht sehr, sehr viel Geld mit Anlagegeschichten und hat in seinem Portfolio fünf verschiedene, also wenn ich auf dem neuesten Stand bin, fünf verschiedene Atom-Start-ups. Das heißt, er würde natürlich sehr gerne sein Geld auf die Art und Weise vermehren. Der hat da schon mal einen Versuch unternommen. Das muss um den Dreh 2017 gewesen sein, ein amerikanisches Spin-off vom MIT. Die neuen Reaktoren, keine Proliferation, kein Müll und alles wird zu Strom gesponnen, aber nicht zu Atommüll. Und diese Wunderreaktoren-Heilsversprechen, die sind enttarnt worden und damit, das ging durch die Presse und damit machte das Unternehmen pleite. Aber der gute Herr Ergerter investiert nach wie vor in neue Atomkraft und das ist natürlich blöde, wenn man in der Schweiz sitzt und da keine AKWs neu bauen darf. Das heißt, es gab 2017 den Volksentscheid, der gesagt hat, wir wollen ein AKW-Neubauverbot und jetzt gibt es diese Blackout-Initiative, die das kippen will und die haben auch einen langen Arm bis in die Regierung, bis in den Bundesrat. Der Herr Rösti ist da auch sehr intensiv zugange und will das Neubauverbot kippen. Wenn es denn irgendwann einen Volksentscheid gibt, ist lange noch nicht ausgemacht, ob AKWs neu gebaut werden, wer die bauen soll, ob es irgendwelche lustigen Start-ups, irgendwelche Gründer sein sollen oder wer ist denn überhaupt Reaktorbauer auf dem Weltmarkt? Wer ist denn da überhaupt noch aktiv? Wenn man sich die Zahlen bei der IAEA anguckt, dann sieht man, China baut zu Hause, Russland baut im Ausland. Wollen wir das? Also es reiche, dass die Schweizer AKW am russischen Tropf der Brennelemente hängen. Da muss man jetzt nicht noch, muss man sich noch, nicht noch weitere Risiken einfangen. Hybrider Krieg, Sabotage, all diese Stichworte, wir können sofort das Kopfkino loslaufen lassen.
Vielen Dank. Ich glaube,